Ja, ich möchte euch heute etwas teilen, und das habe ich überschrieben, die beste Nachricht aller Zeiten. Aber was ist wohl die beste Nachricht aller Zeiten? Wäre es vielleicht die Nachricht, dass die Menschheit den Kampf gegen die Klimaerwärmung gewinnen kann? Oder vielleicht, dass wir den Terrorismus unter Kontrolle bringen, damit er uns nicht überrennen wird. Oder, dass wir alle Möglichkeiten hätten, eine bessere Welt zu bauen. Oder, dass jene Person, die du so liebst, die Liebe zu dir erwidert. Oder dass du gesund bist und versorgt und glücklich leben kannst. Es gibt viele gute Nachrichten. Und diese Nachrichten können uns alle erfreuen. Aber bei all den guten Nachrichten bin ich nicht sicher, dass es sich für die beste aller Zeiten qualifiziert. Es gibt so viele Nachrichten auf der ganzen Welt. Nur ich weiß nicht, ob es trotzdem die beste aller Nachrichten gibt. Aber gemäß der Bibel steht die beste Nachricht in Johannes 3,16. Da heißt es: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Kurz gesagt, das ist die beste Nachricht, dass es einen Gott gibt, der alles weiß, der alles kann, der einen Plan hat. Die beste Nachricht besagt, dass er dich als Mensch liebt und dass er dich reich beschenkt hat. Beschenkt? Ja, das steht in diesem Vers, wir sind beschenkt. Er hat dir seinen Sohn geschenkt und das ist das Beste, was dir passieren konnte. Weißt du, weshalb das so gut ist? Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und das Tor zum Himmel aufgestoßen hat, damit jeder Mensch wieder mit diesem Schöpfer Kontakt bekommen kann. Die Bibel sagt das, dass wir Menschen hier unten und dieser gewaltige Schöpfergott da oben zusammengehören, ganz eng und ganz nah. Das ist die Idee eigentlich gewesen, dass wir ein Team sind, der Schöpfer und wir, um diese Welt gestalten zu können. Aber die Menschen meinten es besser oder anders. Und seither ist dieser Gott, dieser Schöpfergott verborgen. Man kann ihn nicht aus eigener Kraft sehen oder verstehen oder kennenlernen. Kein Mensch kann diesen Gott alleine sehen, alleine kennenlernen. Kein Mensch kann es tun. Auch nicht durch Frömmigkeit, durch ein gutes Leben, durch Geld oder sonst etwas. Wir können es nicht. Es ist unmöglich, aber weil Jesus gekommen ist, weil er am Kreuz die Schuld bezahlt hat, weil er alles weggenommen hat, hat er das Tor zum Himmel aufgestoßen und das Tor vom Himmel zu uns. So lautet die gute Nachricht für uns alle. Mensch, wo immer du bist, irre nicht einfach durchs Leben, sondern komm zu Gott, komm zurück zum Schöpfer, zu deinem Retter, denn der liebt dich. Er vergibt dir alles. Er nimmt dich bei dich auf, bei sich auf. Endlich kannst du mit dem Leben als Mensch in diese Bestimmung zurückfinden, wofür wir geschaffen worden sind. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du eigentlich hier bist? Gibt es auch diese Momente in deinem Leben, dass du einsam bist und denkst, das taugt alles irgendwie nichts? Ist nicht alles sinnlos, trotz allem Schönen? Der Sinn des Lebens ist, dass wir mit unserem Schöpfer wieder eine Beziehung haben. Bei ihm findet unser Herz wieder Ruhe. Bei ihm findet das Suchen, das Jagen der Menschen nach etwas ein gutes Ende. Weil er die Summe und das Ziel aller Wünsche, aller Hoffnungen, aller Begehren der Menschen ist. In den Versen aus 1. Petrus 2, 4 bis 10 zeigt uns die Bibel, was die beste Nachricht aller Zeiten ist. Es ist nur Reden, es ist im Wort geschrieben. 1. Petrus 2, 4 bis 10. Da heißt es: Komm zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in dieses Haus einfügen, was von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verbrechen bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, weil es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Im Vers 4 ist die Rede von Jesus Christus, dem lebendigen Stein. Und in Vers 9 steht, was dieser Stein von Jesus zu tun vermag. In symbolischen Worten wird hier ausgesagt, dass Christus ganz einfach die Antwort Gottes ist auf alle menschlichen Fragen und Probleme und Licht in unser, in dein Leben bringen will, Licht des Himmels. Und das ist die beste Botschaft aller Zeiten. Der Mensch ist nicht allein, er ist nicht gefangen in einem kurzen, hoffnungslosen Leben. Nein, Gott im Himmel ist mächtig und er will und kann dich davon retten. Und jetzt kommt es. Was können wir Menschen dafür tun, damit das geschehen kann, damit wir mit Gott wieder ein Team sein können, damit wir in diese Beziehung hineinkommen? Die Antwort ist, wir können gar nichts tun. Im Brief von Paulus heißt es, wir sind, wenn wir zu Jesus kommen, erwählt. Wir sind ausgesondert. Gott tut es. Er erwählt den Menschen. Er rettet den Menschen. Und er vergibt auch unsere Schuld. Er rechtfertigt uns. Er führt uns bis zum Ende. Und er schenkt seine Gnade. Der Mensch möchte nur sagen, ja, das möchte ich. Ich möchte das. Er macht es nicht aus eigener Kraft, sondern das ist nur eine Antwort, die er gibt. Es ist nur diese wunderbare Tatsache, die Gott geschaffen hat, die müssen wir annehmen. Und wir müssen ehrfürchtig darauf reagieren und Gott sagen, ja, das möchte ich. Dieses Angebot will ich annehmen. Gott, ich brauche dich. Ohne dich bin ich verloren. Und er tut's auch. Aber in diesem Text, in Vers 8, ist auch erwähnt, dass diese Botschaft von Jesus Christus, dass dieser Stein nicht von allen Menschen zum Eckstein gemacht wird. Und dass dieser Stein als Fundament im Leben von uns angesehen wird. Es wird hier erwähnt, dass Menschen diesen Jesus ablehnen. In Vers 4 steht, komm zu Christus, den lebendigen Stein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen verworfen. Und meine Frage an euch, warum lehnen denn Menschen diese Nachricht ab? Ich denke, es gibt drei Gründe, weil die Menschen Gott noch nicht gesehen haben. Die Frage ist völlig berechtigt, wo ist denn dieser Gott? Wie kannst du an jemanden glauben, den man nicht sieht und den man auch nicht beweisen kann? Ein Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert sagte einmal, es ist besser, an einen Gott zu glauben, und am Schluss herauszufinden, dass man sich getäuscht hat, als nicht an Gott zu glauben und am Ende zu merken, dass es diesen Gott doch gegeben hat. Es ist schon von der Logik her ein gutes Argument, aber wir dürfen ruhig konkreter fragen, wo ist denn Gott? Wenn man die Genialität unseres Universums anschaut, dann sieht man, wie perfekt alles geschaffen ist, um unser menschliches Leben möglich zu machen. Die Wissenschaftler sagen, es sind etwa 25 Faktoren, die das Leben, wie wir es hier auf der Erde haben, möglich machen. Und das ist von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass das passiert, schlichtweg unmöglich. Das kann nicht sein. So etwas kann nicht eintreten. Dass die Entfernungen der Planeten, dass der Sauerstoff, dass das alles funktioniert, dass wir leben. Und daran sieht man, Gott ist genial. Keiner ist so wie er. Es ist wie in einem Pokerspiel, wenn immer der der andere gewinnt. Irgendwann beginnt man sich zu fragen, ist das überhaupt möglich? Mit der Schöpfung ist es ähnlich. Je näher wir das anschauen, merken wir jedes Mal, es passt, es stimmt. Wir beginnen nachdenklich zu werden, überlegen. Da muss doch etwas dahinter sein. Das passiert doch nicht alles automatisch. Über diese Geschichte von Jesus gibt es viele übereinstimmende, unabhängige Berichte. Nach seinem Tod und der Auferstehung, dass es schwerfällt, Gott darin nicht zu erkennen. Und immer noch zu sagen, was man nicht sieht, das kann nicht sein. Man muss eben genauer hinschauen. Schon viele, die die Sache von Jesus auch historisch für ein Märchen gehalten haben und dann genauer geforscht haben, gerieten in Staunen. Ich denke, wenn wir das Wort lesen, geraten wir auch immer wieder in Staunen. Ein zweiter Punkt, warum die Menschen die Botschaft ablehnen, ist, weil ihnen die Botschaft zu einfach erscheint. Sogar die Bibel gibt zu, dass die Botschaft von Christus nicht unbedingt menschenverständlich ist. Man darf sich schon einmal fragen, wieso brauche ich Vergebung? Ich brauche Rettung? Und ich kann noch nicht einmal dafür etwas tun. Ich denke, die beste Nachricht aller Zeiten, die Botschaft vom rettenden Christus, die muss gar nicht menschenverständlich sein. Denn sie muss ja nicht unseren Maßstäben entsprechen, sondern denen von Gott. Ein Beispiel. Ich mag auch nicht jedes Medikament schlucken, aber ist egal, solange es mir hilft, ist es das richtige Medikament und dann nehme ich es auch. Wichtig ist, wie etwas nicht in meinen Augen aussieht, sondern ob es die Wahrheit und somit auch wirksam ist. Vielleicht ist es aber auch nicht die Botschaft selbst, die uns Menschen verunsichert, sondern es sind die Botschafter, die verwirren. Die Kirche, die Religion, das Christentum oder einfach die Menschen, die sich Christen nennen. Da sind wir gemeint. Aber es ist dennoch wahr, Gott ist und bleibt Gott durch und durch, egal was die Menschen aus ihm gemacht haben, egal wie sie ihn dargestellt haben oder heute widerspiegeln. Gott ist vollkommen. Um zu wissen, wie er wirklich ist, müssen wir nicht auf andere Menschen schauen, sondern wir müssen auf Jesus schauen, den einzigen Menschen, der vollkommen ist. Und ein dritter Grund, warum Menschen diese Botschaft ablehnen, das ist deswegen, weil sie Gott nicht gehorchen wollen. Da steht hier im Vers 8, wenn es doch einen Gott gibt, dann ist doch auch eines völlig klar, nämlich, dass er der Chef ist. Und wir Menschen sind das eben nicht. Wenn er allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist und wir das alles nicht sind, dann hat er doch das Sagen und nicht wir. Gott teilt seine Weisheit und Allmacht nicht einfach. Er tut es nicht, weil er herrschsüchtig wäre. Nein, weil er Gott ist. Und das passt vielen Menschen an Gott nicht. Sie wollen sich nicht reinreden lassen, Sie fürchten diese spaßverderbende, autoritäre Beeinflussung ihres sonst so wundervollen Lebens. Ist das nicht so? Wir müssen uns prüfen. Aber da sind gleich zwei Denkfehler drin. Erstens, wer so denkt, kennt Gottes geniale Art, wie er unser Leben beschenken will, noch nicht. Wenn wir doch wegen und für Gott geschaffen worden sind, was kann es da Besseres geben, als für ihn zu leben? Wer von euch kennt noch Windows 3? Gibt es welche? Aber wir können sicher alle, Aber wir kennen sicher alle Windows 10. Ja. Wer möchte schon den Computer zu Hause mit so einem alten Programm laufen lassen? Je besser, desto besser ist es doch. Natürlich wollen wir alle unseren Computer mit Windows 10 laufen lassen. Aber genauso ist es auch mit Gott. Mit Gott ist es so viel besser, als wir es nur vorstellen können. Wenn er unser Leben bestimmen kann, dann ändern sich die Dinge. Dann macht er unser Leben reich. Wer die Botschaft von Jesus ablehnt, weil er in seinem Leben nichts ändern will, verrät etwas über sich. Und das ist der zweite Denkfehler. Damit sagt er nämlich, ich weiß eigentlich, dass ich ein Leben brauche, dass ein Leben mit Gott besser wäre als ein Leben ohne ihn. Aber ich will das nicht. Es ist dieser Stolz, diese Ablehnung Gottes in unseren Herzen. Und es ist genau das, was die Menschheit ins Verderben bringt. Diese Besserwisserei von uns Menschen. Es gibt Menschen, die lehnen diese Botschaft einfach ab. Verwerfen diesen Eckstein Jesus Christus. Sie stoßen sich daran und wollen Gott nicht gehorchen. Nun, das darf man natürlich tun, denn wir haben ja einen freien Willen. Aber es lohnt sich nicht. Drei Gründe, warum es sich lohnt, Jesus Christus mit seiner Botschaft zu vertrauen. Es lohnt sich ganz einfach, weil Gott mit jedem Menschen einen wunderbaren Plan hat. Das lesen wir in Vers 5. Petrus verwendet hier das Bild vom Tempel in Jerusalem. Was er damit sagen wollte, war klar für die Leute dort, die kannten das. Im Tempel wohnt Gott. Und er will sagen, dieser erste Eckstein eines neuen Tempels, der eben nicht mehr aus Steinen besteht, sondern aus Menschen, ist Jesus Christus. Und jetzt wird jeder Mensch, der zu Jesus kommt, neben diesem Eckstein Jesus Christus eingefügt und mit ihm zusammen aufgebaut. Nicht mehr aus Steinen, sondern aus Menschen, die zusammenkommen und die zusammengehören. Und das bedeutet, dass jeder Mensch eine Wohnung Gottes werden darf. Der Tempel war vor Gott, war vor Ort, wo Gottes Gegenwart wohnte. Und wenn wir die Steine sind, sind wir jetzt die Behausung Gottes. Dann ist Gott in unserem Zentrum. Jeder Mensch darf eine Behausung auf dieser Erde werden. Und genau das ist der Grund dieser Nachricht, Vertrauen zu schenken. Weil Gott in unserem Leben hereinkommen kann. Er ist nicht mehr nur da oben, sondern er ist jetzt hier, bei dir. Er ist bei mir. Und ich darf darüber staunen und mich freuen und die Auswirkungen von Gottes Gegenwart in meinem Leben erfahren. Ein zweiter Grund, warum die Botschaft, der Botschaft Vertrauen schenken sollen, das steht in Vers 5. Da heißt es, ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die ihr durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annehmt. Was Petrus hier in diesem Text sagen will, dass wir nicht nur eine Behausung Gottes werden können, sondern dass wir aktive Mitarbeiter in Gottes Gegenwart werden können. Wer zu Christus gehört, darf nun Gott dienen und darf etwas tun mit seinem Leben für Gott. Das ist ein riesiges Privileg. Wir dürfen ihm dienen. Und dazu hat uns Gott berufen. Gott will dich und mich einsetzen in dieser Welt zum Guten, um das wirksam werden zu lassen, was er getan hat. Es geht nicht darum, dass wir den Himmel verdienen. Den hat er uns schon lange geschenkt und uns dafür erwählt. Es geht darum, Mitgestalter Gottes zu werden, um diese Welt mit der Liebe Gottes und mit der Weisheit und der Güte Gottes zu prägen. Möchtest du dein Leben für etwas Großes einsetzen? Ich möchte das. Ein dritter Grund, warum es sich lohnt, dieser Botschaft Vertrauen zu schenken, das steht in Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Volk, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann sagt er, du gehörst jetzt ganz mir, du bist mein Eigentum. Ich adle dich mit meinem Namen, ich trage dich, ich schütze dich. Du hast meinen Namen und ich bin für dich da. Ich stehe zu dir und du bist mein Kind. Was auch immer kommt, ich bin an deiner Seite. Alles, was mir gehört, das gehört dir. Das bedeutet es, berufen zu sein, zum Volk Gottes zu gehören. Deshalb gehe mit Jesus. Es geht nur um ihn, es geht nicht um uns. Deshalb proklamiert Petrus in Apostel 4, Vers 12, in keinem anderen Namen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Das ist mein Konfirmationsspruch. Das habe ich zu der Zeit nicht verstanden, was das bedeutet. Aber das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Und dieses Angebot, das ist für uns. Und jetzt können wir uns entscheiden und wir können das wählen. Und wenn wir ihn wählen, Jesus, bedeutet das, dass wir sein Königreich wählen. Und das ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Die Frage ist, wie komme ich in dieses Königreich, in diese göttliche Atmosphäre? Die Antwort, indem ich Gott ehre. Ein Beispiel. Wenn hier Herausforderungen gegenüberstehen, dann denken und handeln wir oft wie Kinder dieser Welt, nicht wie Königskinder. Wenn wir Schwierigkeiten haben, egal welcher Art, fühlt sich das oft furchtbar an. Aber das ist normal. Denn wir bestehen ja aus Körper, Seele und Geist. Gott ist in unserem Geist, aber die Stürme sind in unserer Seele. Menschen, die aus der Seele leben, die haben ein Leben wie eine Achterbahn. Rauf und runter, Chaos. Deshalb müssen wir die Seele umgehen, denn die Seele reagiert auf die Umstände dieser Welt. Gottes Geist ist auf Gott ausgerichtet und glaubt Gott und damit ehrst du Gott. Ein Hinweis: Achte auf deine Gedanken. Der Feind kann nicht kontrollieren. Deshalb prüf deine Gedanken. Bring dir das, was du denkst, Friede, Freude und Gerechtigkeit? Oder bring dir das vielleicht Verdammnis? Prüfe und entscheide dich. Nimmst du den Gedanken an oder verwirfst du ihn? Wir lesen mal dazu, was die Bibel sagt, und zwar in Philipper 4, Vers 8. Da heißt es: Noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Alles gute Dinge, die wir denken sollen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das ist unsere menschliche Natur. Der Baum der Gerechtigkeit führt aber uns zum Gericht. Anklage ist die Frucht des Richtens. Schlechtes Reden und Beklagen ebenso. Wir merken es nicht, wenn wir diese Frucht essen. Unter dem Baum des Lebens aber, da finden wir diese Königreich-Atmosphäre. Hier werden Anliegen vor Gott gebracht. Und das sind keine Anklagen. Hier finden wir Liebe, Segen, Gunst, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Hier haben wir Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit. Wir dürfen nicht über unser menschliches Herz richten. Das ist die Sache von Jesus. Aber wir dürfen Situationen beurteilen. Wenn wir unter dem Baum des Lebens sitzen, dann hast du die Erkenntnisse, die von Gott kommen. Und deshalb denk daran, es geht nicht um dich oder um mich, es geht nur um Jesus. Deshalb gilt es, an seinem verborgenen Ort zu wohnen.